Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethje, mir gegenüber sitzt Knut Nippe.
Hallo Malte.
Wir nähern uns einem der großen christlichen Feste, Pfingsten. Und wir beide haben da zu predigen.
Ja, wir dürfen da predigen.
Wir dürfen predigen.
Und aber müssen es auch, genau.
Und wir müssen es auch. Und dieses Jahr steht auf dem Programm die Pfingstgeschichte. Überrascht jetzt vielleicht die Hörer nicht so sonderlich, dass man an Pfingsten über die Pfingstgeschichte predigt. Aber wir dachten, wir nehmen uns das mal zum Anlass, um über das Kapitel der Bibel zu sprechen, wo diese Geschichte auftaucht. Das ist nämlich die Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wobei, wenn man wieder in unsere Predigtordnung guckt, gar nicht das ganze Pfingstereignis beschrieben wird.
Es sind nur die ersten 12 Verse vorgeschlagen, oder? 12?
Keine Ahnung.
Nee, die ersten 21 Verse sind vorgeschlagen als Predigttext. Und ehrlich gesagt, in dem Kapitel ist noch viel, viel mehr. Mhm. Und ich gebe zu, die ersten 21 Verse sind für mich auch das Schwierigste. Die sind fast das Rätsel, wenn die Lösung danach kommt, sage ich gleich mal so.
Aber irgendwie, das verstehe ich auch ganz pragmatisch, muss man für so einen Gottesdienst auch die Lesungen begrenzen. Sonst wird der Gottesdienst sehr lang. Aber ja, eigentlich ist es das ganze Kapitel 2. Und warum das, finde ich, so eine spannende Frage ist, ist, weil, glaube ich, für viele von uns ja irgendwie dieses Kapitel eine Blaupause ist dafür, wie heute Gemeinde sein sollte.
Ja.
Das ist ja
der Geburtstag der Kirche.
Was, das glaube ich nicht. Da könnte ich jetzt einen eigenen Rant zu machen. Der Geburtstag der Kirche ist der Tag, an dem Adam und Eva der Verheißung Gottes vertrauten.
Was kann ich dem entgegensetzen?
Was kann man dem entgegensetzen? Ja. Aber ja, klar, die erste christliche Gemeinde, sichtbare Gemeinde, entsteht an diesem Tag. Und deswegen gibt es ja heute auch oft den Impuls in unseren Kreisen zu sagen, darauf müssen wir uns wieder zurückbesinnen. Wir müssen es wieder so machen, wie die ersten Christen am Anfang.
Ja, ja.
Ich erinnere mich noch genau an einen Vortrag, da ging es um Acts 2 Churches. Also die Frage ist, ist deine Gemeinde eine
Apostelgeschichte 2 Kirche?
Ja.
Denn das soll sie sein.
Und das ist ja eine spannende Frage, ob man sagt, wir müssen heute genauso alles machen wie damals die erste Gemeinde in Jerusalem, die sogenannte Urgemeinde. Oder gibt es nicht auch gute Gründe, warum Dinge nach 2000 Jahren noch anders sind? Und wie man das ins Verhältnis setzt, ist so eine Frage.
Ja.
Und verbunden mit dieser Frage ist ja oft ein Vorwurf gegenüber uns in der Landeskirche, dass man sagt, ihr könnt ja eigentlich mit dem Heiligen Geist nichts anfangen.
Ja.
Also vielleicht mit Jesus, das nehmen wir euch auch noch ab, dass ihr immer von Jesus, Jesus, Jesus redet. Aber der Heilige Geist kommt doch bei euch gar nicht vor.
Ja,
bei euch sitzen die Leute doch alle immer so gesittet in den Reihen, da ist doch gar kein Wirken
des Heiligen Geistes. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass kein Heiliger Geist
ist. Ihr habt immer einen festen Gottesdienstablauf, da ist gar kein Platz für Spontanes. Das ist doch schon ein Zeichen dafür, dass ihr dem Heiligen Geist nichts zutraut. Dem würde ich ja immer entgegnen.
Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Mein Eindruck wäre ein anderer, aber okay, ja.
Ja,
aber den Vorwurf kenne ich auch.
Allein schon, wenn man wirklich klassisch Gottesdienst feiert, dass ständig dieses Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wenn man mal allein sprachlich schon guckt, in klassischen Gottesdienstabläufen, kommt der Heilige Geist mindestens semantisch.
Ja, nicht nur das, ich würde eben an ganz vielen Stellen sagen, das und das und das muss der Heilige Geist machen, weil wir können es alleine nicht, wo der andere sagt, nee, das kann ich doch alleine. Sag ich, nee. Also, naja, gut.
Okay. Ich war letztens, wir kommen vom, aber egal.
Wir erwarten den Heiligen Geist an unterschiedlichen Stellen. So.
Ja, ich stand letztens bei einer Beerdigung wieder in meiner Kirche und einer meiner Vorgänger hat, es ist so eine alte Schreibmaschinenschrift, hat Luthers Sakristeigebet oder das Sakristeigebet, das Luther zugeschrieben wurde, ausgedruckt und neben die Eingangstür der Kirche.
Ja, cool.
Und das immer, wenn man einzieht in die Kirche, nochmal kurz drauf guckt und da ist auch das Gebet, Heiliger Geist, ich brauche dich.
Ja.
Weil von mir aus kann ich heute nichts lernen und nichts tun.
Genau.
Und wenn du, Heiliger Geist, nicht die Herzen öffnest, wird da gar nichts Gutes mal rauskommen. So viel mal dazu. Ich habe mich aber auch dabei ertappt. Manchmal denke ich, es wäre schon auch schön, das mal so mitzuerleben, wie die es damals miterlebt haben. Ich meine, das ist ja auch ein Erfolg. Du predigst, 3000 Leute bekehren sich.
Ja.
Also, da habe ich mir schon überlegt, so ein Gedankenspiel, wenn ich die hinterher alle taufen müsste. Das war ja damals auch so. Und ich bin ja hier, Pastor, bin ich natürlich der Einzige, der hier.
Ja. Ja, die waren ja zu 12. Selbst wenn man so ein strenges Verständnis hätte. Nee, 11. Judas war weg. Gab es ja 11 Leute.
Aber mit dem Matthias haben sie doch schon nachgewählt.
Zu dem Zeitpunkt schon?
Ja.
Okay.
Dann? Ja, der ist schon okay. Da. Also 12.
Sorry.
Ich habe mir überlegt, wenn ich sie alleine durchziehen müsste. und ich 3000 Leute taufe und mir 5 Minuten Zeit nehme pro Taufe und jeden Tag 12 Stunden veranschlage, in denen ich taufe, bräuchte ich 22 Tage, um all die Bekehrten zu taufen. Und dann denke ich schon, wow, das wird sich bestimmt richtig, richtig gut für mich anfühlen. Das
ist aber arbeitsrechtlich nicht zulässig.
Und dann merke ich manchmal, also, und das ist jetzt bei mir persönlich die Frage, was ist eigentlich meine Motivation dahinter, mir zu wünschen, bei uns müsste es genauso sein wie in Apostelgeschichte 2. Und dann ist meine Motivation dahinter immer nicht so edel, sondern ich möchte gerne selber Teil so eines gigantischen Aufbruchs sein und ich möchte selber der sein, der es tut. Ich möchte mir in der Sprache der Bibel einen Namen machen. Und ich würde sogar sagen, vielleicht bin es nicht nur ich, sondern wie oft ist auch hinter unserer Sehnsucht danach, dieses Bild von Gemeinde zu erreichen und erreichen zu müssen, eigentlich die Sehnsucht, dass wir uns einen Namen machen wollen. Und damit sind wir ja bei einer Geschichte.
Malte, du bist so geschickt. Ich habe es gemerkt, Turmbau zu Babel.
Diese Geschichte, nämlich die Apostelgeschichte 2, das ist für mich ein Schlüssel, mich mir dieser Geschichte zu nähern, ist in gewisser Hinsicht eine Relektür der alten Geschichte vom Turmbau zu Babel. Ich würde ja sogar sagen, dass...
Ja, ich würde sagen, eine Gegengeschichte, ne?
Erzähl mal, wie eine Gegengeschichte?
Also im Turmbau zu Babel versuchen die Menschen von sich aus Gott zu erreichen. Sie versuchen einen Turm zu bauen, der so groß ist, dass er bis an den Himmel reicht. Und warum machen sie das? Damit sie nicht verstreut werden unter alle Völker, sondern sie brauchen ein großes Projekt, was einmal Gott erreichen soll, aber auch was sie zusammenschweißen soll. Und genau das Gegenteil passiert. Also steht da sehr lustig. Gott sagt von oben, was machen die denn da unten? Ich muss mal runtergehen. Also das ist so klein, dass Gott runtergehen muss, um sich das anzugucken. Und dann führt es eben dazu, dass Gott sie verwirrt und ihnen unterschiedliche Sprachen gibt, sodass genau dieses gemeinsame Projekt den gegenteiligen Effekt hat, dass es sozusagen zu einer Zersplitterung kommt und mit unterschiedlichen Sprachen. So. Also dieses menschliche Projekt scheitert auf allen Ebenen und führt zum Gegenteil des gewünschten Ergebnisses. Und jetzt in der Pfingstgeschichte passiert das Gegenteil, dass Gott aus vielen verschiedenen eine neue Sache macht.
Die Menschheit kommt wieder zusammen.
In der Gemeinde Christi.
Ich finde, das ist hier, vielleicht kennst du es auch, wenn man Pfingsten feiert und jemand aus der Gemeinde fragt, ob er den Bibeltext
hat. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau.
Jedes Jahr wieder.
Und man sagt ja und hat es vom letzten Jahr vergessen, wo die Schwierigkeit liegt.
Und dann müssen nämlich die ganzen Volksgruppen,
genau,
die Elamiter und die Pater
Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyren und so weiter. Also und da kommen die Leute dann immer in Stolpern.
Jedes Jahr wieder und vielleicht, das ist, aber ich nehme es mit. Das ist doch das Geniale, dass diese Leute, die da in Jerusalem zusammenkommen, aus diesen verschiedensten, dass die sich wieder verstehen.
Ja.
Und das ist ja mehr als nur, wir haben jetzt einen guten Dolmetscher, sondern das ist ja eine geistliche Einheit. Die Menschheit geht auseinander und sie kommt an Pfingsten wieder zusammen in Jesus Christus. Das Haupt.
Genau, jedenfalls ein Teil.
Ja. Und das, vielleicht kann ich mal was Grundsätzliches sagen, warum ich so gerne Bibel lese und das Bibellesen nie langweilig wird. Weil man verschiedenste Stellen zueinander puzzeln kann.
Ja.
Und wenn ich ein normales Puzzle mache, da gibt es immer nur ein Teil, das zum anderen passt.
Ja.
In der Bibel ist es aber nicht so, sondern man kann nahezu ganz viele Geschichten zueinander puzzeln. Und es entsteht oft was ganz Neues und ich stehe davor und staune. Und das wäre im Grunde eins der naheliegenden Puzzlestellen, nämlich diese Geschichte vom Turmbau zu Babel neben die Pfingstgeschichte.
Ja, ich vermute, dass die, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich vermute, dass die an anderen Pfingsten Predigtext ist, oder?
Pfingstmontag.
Ah, Pfingstmontag, genau. Also das ist ja genau, steckt ja dahinter.
Ist der Turmbau zu Babel. Ja. Und es ist ja die andere Himmelsleiter.
Ja.
Nicht wir Menschen müssen uns den Weg zu Gott hochbauen.
Sondern Gott kommt in die Herzen.
Ja, Gott kommt selbst runter. Die spannende Frage finde ich aber, wenn man den Text anguckt, wie wirkt der Heilige Geist? Ich könnte jetzt mal so ausführen, wie ich es mir bewusst nicht zu eigen mache. Aber man könnte ja sagen, gucken wir mal, da wirkt der Heilige Geist damals durch ein Wunder.
Ja.
Er schenkt es, dass die Apostel predigen und andere das in ihrer Sprache hören.
Ja.
Das heißt, das Wirken des Heiligen Geistes ist vor allen Dingen ein Wirken in Wundern.
Ja.
Und deswegen wir heute eine Gemeinde, die eine Apostelgeschichte 2 Gemeinde ist, ja, eine, wo genau solche Wunder auftauchen müssen.
Ja.
Aber in unserer Gemeinde zumindest, ich kann es von unserer nur sagen, in eurer mag es anders sein, Knut, passiert das so nicht ganz. Und dann ist ja, finde ich, schon die Frage, machen wir was falsch? Und dann gibt es oft die Argumentation, ja, das liegt vielleicht daran, dass ihr euch nicht offen genug dafür seid.
Ja.
Oder euch nicht genug dafür öffnet. Und meine Argumentationslinie wäre doch eine andere. Und zwar auch eine, die von Apostelgeschichte 2 ausgeht. Nämlich zu gucken, was tut der Heilige Geist hier zentral?
Ja.
Und das, was Apostelgeschichte 2 sehr ausführlich tut, ist, dass sie eine Predigt beschreibt.
Ja.
Nämlich die Predigt von Petrus. Es ist auch wirklich erstaunlich in Apostelgeschichte, wie lange Predigten vorkommen.
Ja.
Petrus predigt und das eigentliche Wunder, würde ich immer noch sagen, geschieht nach dieser Predigt des Petrus. Dass nämlich Leute berührt werden im Herzen durch das, was Petrus sagt und zum Glauben an Jesus kommen und dann getauft werden. Und ich würde sagen, das ist das eigentliche Wirken des Heiligen Geistes, was auch heute noch genauso geschieht wie damals. Zeichen und Wunder, würde ich zumindest sagen, nicht, mindestens nicht in der gleichen Intensität, wie es damals bei den Aposteln dabei war. Ich finde, von dem Anspruch dürfen wir auch uns frei machen, zu denken, das muss immer genauso sein. Aber dieses zentrale Wirken des Geistes, dass er durch das Wort Herzen berührt, das ist heute noch genauso wie damals.
Ich würde vielleicht sogar sagen, wenn man mich fragen würde, was ist das Wichtigste, was der Heilige Geist hier tut, dann würde ich auf den letzten Satz des Kapitels gucken. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt 3000 Menschen. Nicht 3000 Menschen entschieden sich, könnte man ja auch so sagen, wäre ja auch nicht falsch. Mhm. Aber die Formulierung ist bewusst, sie wurden hinzugefügt. Da ist jemand, der diese 3000 Menschen zur Gemeinde hinzufügt. Das ist das Wunder. Und dann können wir uns angucken, wie er das macht. Und da ist die Predigt wichtig und sehr zentral. Ich würde tatsächlich auch sagen, ich würde mir auch diese Predigt nochmal angucken. Das an der Predigt, was mich da besonders interessiert, ist nicht Teil des uns vorgeschlagenen Textes. Yeah. Aber da sind zwei Sachen, die mich sehr ansprechen. Nämlich einmal die Erklärung und der Christusbezug. Diese beiden Sachen sind total zentral für mich. Denn am Anfang ist es ja so, also ich gebe zu, ich habe am Anfang mit der Sache Probleme, mit den ersten Versen. Warum? Weil ich oft bei Geschichten versuche, es mir vorzustellen.
Ja, gedanklich zu verfilmen quasi.
Genau, ich mach mir ein Bild im Kopf oder einen inneren Film und dann, und dann weiß ich, so und so war das. Und das fällt mir hier schon schwer, weil ich den Sprung nicht kriege von den Jüngern, die sich an einem Ort versammeln und da sich verstecken sozusagen, und der riesigen Volksmenge. Also da weiß man leider nicht genau, wie viele Leute waren, aber es gibt da ein jüdisches Fest, ein Wallfahrtsfest in Jerusalem, ein Erntedankfest, was da gefeiert wird. Und dazu war es üblich, dass aus der ganzen Welt Juden da nach Jerusalem kamen, um das zu feiern. Und die Zahlen und die Schätzungen gehen auseinander. Aber man kann von mehreren 10 bis 100.000 ausgehen. Also es gibt jemanden, der sagt 1 Million. Es gibt jemanden, ein Zeitgenosse, Flavius Josephus, redet von 2 Millionen Besuchern. Das ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Mhm. Aber 1 Million ist möglich oder ein paar 100.000 und so. Also die kommen da alle hin und die feiern da dieses Dings. So. Und die Stelle, wo jetzt sozusagen der Heilige Geist mit dem Brausen und den Feuerflammen bei den Jüngern, die sich versteckt haben, kommt, und wie diese beiden Gruppen aufeinandertreffen. Ich wüsste nicht, wie ich das verfilmen sollte. Ich müsste mir das ausdenken. Weil die sind ja eben noch versteckt, und dann kriegt aber diese große Volksmasse das mit. Also sind die da rausgekommen? Ja? Sind die so erfüllt, dass sie dann da sich unter die Feiernden mischen? Oder ich habe mal eine Predigt gehört, wo sozusagen dieses Brausen auch von diesen feiernden Juden mitgekriegt wird und die dann sozusagen zu dem Haus laufen, wo dieses Brausen hingeht. Das steht da jetzt so nicht, aber das war so die Vorstellung. Egal, also das kann ich mir nicht vorstellen, und daraus kann man ja schließen, okay, das ist nicht so wichtig.
Es gibt bestimmte Details, die sind Lukas offensichtlich.
Genau, also diese Details, die ich brauche für mein inneres Bild, stehen hier nicht und die sind dann nicht so wichtig. Also darauf kommt es nicht so an. Gut, aber es gibt eben einmal dieses Wunder mit auch sichtbar und hörbar, ja, diese Geisterfahrung. Dann gibt es dieses mit denen, dass die in fremden Sprachen reden. Und dann gibt es diese Predigt über Joel.
Damit startet Petrus seine Predigt.
Petrus, der große Versager, ja, der noch wenige Tage zuvor Jesus verleugnet hat, ja, wo alle, der hat hier den Mut, vor Tausenden das Wort zu ergreifen und zu denen zu sprechen. Und der Predigt über Joel, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, weil er sagt, das, was ihr hier seht, ist das, was Joel vorher gesagt hat. Und ehrlich gesagt, wenn ich nur mir das angucke, was da passiert und Joel, da sehe ich da keine Verbindung.
Ja, das hast du mir auch gesagt. Ich biete dir mal eine an.
Okay, gleich so. Also an der Stelle ist ein und dann, was Petrus danach sagt, ist die Verbindung nämlich Jesus. Das ist der Schlüssel, mit dem er das sichtbare, hörbare Erlebnis und den Joel-Text verbindet. Jesus ist der Schlüssel und Jesus ist das Ziel. Aber ohne das würde ich erstmal sagen, was hat denn das damit zu tun? Aber jetzt bitte du.
Ich finde, es ist ja erstmal sowieso erstaunlich, wie die Apostel mit Bibeltexten umgegangen sind.
Ja.
Auch bei Paulus fragt man sich ja manchmal, würde ein Theologiestudent so mit einem Bibeltext umgehen, würden wir sagen, wie sind sie denn auf die Idee gekommen?
Genau.
So. Da gibt es eine gewisse Freiheit, die aber auf den zweiten Blick oder dritten Blick oft manchmal da auch eine eigene Logik hat, wo man sagt, okay, doch.
Ja.
Und ich würde schon sagen, bei dem Joel-Text ist die Brücke die der Inklusion. Das bei Joel, wer hat Gesichter? Die Alten und die Jungen. Die Mägde und die Knechte.
Alles Fleisch, das ist ja das Krasse bei Joel. Ja. Joel sagt, das ist ja die Besonderheit, dass Gott seinen Geist ausgießen wird, nicht nur auf sein Volk, sondern auf alles Fleisch. Aber das passiert ja hier erst später.
Aber die Leute doch aus den verschiedenen Volksgruppen hören das doch in ihrer Sprache.
Das stimmt, aber die...
Und das darin erfüllt sich Joel, dass Menschen, die eigentlich getrennt waren, wieder zusammenkommen.
Okay, also Petrus bezieht sozusagen das Joel-Zitat nicht nur auf die Jünger, die da diese Feuerflamme haben und das Brausen hören und so weiter, sondern er bezieht es auf das Ereignis, die Jünger reden und die anderen verstehen.
So würde ich es verstehen.
Ja, okay.
Und dann hat das Joel-Zitat auch einen gewissen Sinn. Oder ich kann es verstehen.
Ja.
Und nach dieser kurzen Joel-Auslegung, die Petrus macht, fängt er ja an, über Jesus zu predigen.
Auch das gibt ja der Joel-Sache Sinn, denn dieses mit, es soll ein Zeichen sein im Himmel und auf Erden, das bezieht er ja nicht auf das, was die da gerade sehen, sondern er bezieht es auf Jesus,
genau,
wo beim Sterben die Sonne sich verdunkelte und so weiter.
Und dann gibt es eine Sache, über die man stolpern kann, womit nämlich Petrus seine Jesus-Predigt schließt. Er sagt nämlich, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat.
Ja.
Das ist ein heftiger Vorwurf. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich beende so meine Predigt. Das ist ja das erste Werk des Heiligen Geistes, dass er uns Menschen als Sünder überführt.
Ja.
Dass er uns vor Augen führt, auch du bist ein Sünder. Das ist das erste Amt des Heiligen Geistes, nicht das Alleinige. Das Zweite ist, dass er uns auch die Gnade groß macht.
Ja.
Aber das ist das Erste, was er tut. Und das Interessante ist ja, wenn man sich einmal fragt, an wen richtet Petrus das? Also, ihr habt Jesus gekreuzigt, sagt er.
Ja.
Du hast ja gesagt, da waren ja einige Hunderttausend zu dem Pfingstfest da. Das waren ja wahrscheinlich gar nicht die gleichen, die ein paar Wochen vorher am Karfreitag mit dabei waren. Da gab es sicherlich Überschneidungen.
Genau.
Aber das wird nicht deckungsgleich gewesen sein.
Genau.
Und die Frage ist ja, wer hat Jesus denn gekreuzigt? Klar, Pilatus, klar, der Hohe Rat. Aber es gab eben auch die Menschenmenge, die gerufen hat, kreuzige ihn. Aber jetzt, das ist schon ein Übertrag, dass Petrus sagt, ihr, am Ende bist du es gewesen. Und damit entwickelt ja Petrus eine Linie, die für uns heute ja auch wichtig ist, dass ich merke, ich bin es gewesen.
Ja.
Mir geht das immer so nah an dem, wenn ich Paul Gerhardt höre.
Dass das, was du erduldest, ist alles meine Last?
Da macht das
ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast.
Ich hätte genau das Gleiche mit einem anderen Beispiel gebracht.
Okay.
Matthäus Passion,
da
kriegt Jesus den Schlag von dem Knecht des Hohepriesters.
Ja.
Und dann kommt sozusagen das andere Lied von Paul Gerhardt, nämlich O Welt, sieh hier dein Leben. Wer hat dich so geschlagen? Mein Heil und dich mit Plagen, so übel zu Gericht. Du bist ja nicht ein Sünder wie wir und unsere Kinder von Übeltaten weißt du nicht. Und dann ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden. Also ich bin's. Und das ist das ja, was Petrus, also was hier sich schon andeutet bei Petrus, du bist es gewesen. Und dass Menschen das durchs Herz geht, dass sie merken, stimmt, ich bin
die Ursache dafür.
Ja, das ist schon mal ein Wirken des Heiligen Geistes, das heute genauso noch passiert wie damals, dass Menschen merken, Und dann fragen die Leute ja in der Pfingsten, und jetzt, Petrus?
Ja.
Was machen wir denn jetzt? Und unser Petrus sagt dann, tut Buße und lasst euch taufen. Zur Vergebung der Sünden. Und das ist ja gleich das zweite Amt des Heiligen Geistes. Er sagt, es gibt da eine Antwort drauf. Und die Antwort ist nicht, strengt euch an, macht's besser. Das nächste Mal, wenn Gott auf die Welt kommt, habt ihr eine zweite Chance.
Ja, oh Gott.
Sondern
schrecklich, diese Vorstellung.
In dem, was ihr an Mist gebaut habt, hat Gott es doch dazu benutzt, euch das Heil zu schaffen. Und dass Menschen das glauben können, ist wiederum auch ein Werk des Heiligen Geistes, dass die Leute das annehmen. Und dieses Evangelium gibt es eigentlich, finde ich, schon vorher. Und das findet sich aus meiner Sicht auch aus dem, in dem Zitat von Joel wieder. Also womit endet ja das Joel-Zitat?
Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden.
Ja, das ist ja eine Verheißung. Und ich finde, man kann ja auch immer überlegen, wer ist denn der Name des Herrn? Und als normaler Leser des Alten Testaments wird man immer davon ausgehen, genau, das ist ja Gott, das ist nicht Jesus.
Ja.
Und wenn man aber jetzt die Apostelgeschichte weiterliest, da setzt sich so ein Gedanke durch, dass der Name des Herrn vielleicht doch auch mit J anfangen könnte und mit Jesus weitergeht. Weil es ist, das gibt es ein paar Kapitel zwei später, dass mindestens da sagt, ist Petrus, dass er sagt, es ist kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, durch den Menschen sollen selig werden.
Genau, wobei ich die nicht auseinanderreißen würde, denn Jesus bedeutet ja übersetzt Jahwe rettet.
Ja.
Ja, das ist ja die wörtliche Bedeutung des Namens Jeshua so.
Und damit ist für mich auch, und das wäre jetzt so ein Bogen wieder zurück zu dem, was wir vor ein paar Minuten verhandelt haben, ich will mir einen Namen machen.
Ja.
Ich will, dass ich einen großen Namen habe. Und wenn ich einen großen Namen habe, ist alles gut. Und Gottes Idee ist eine andere. Es gibt einen anderen Namen.
In den ich mit hineingenommen werde.
Das ist der Name, den ich getauft bin. Ich bin nicht getauft auf den Namen Malte. Also das kennt man ja so von Schiffstaufen.
Ja,
das Schiff wird getauft auf den Namen...
Titanic.
Wozu führt's? Aber ich werde getauft...
Titanic 2.
Ich werde getauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich werde in den Namen, der rettet. In den werde ich hineingenommen. In den Namen Jesus. Und dass ich das glauben kann, das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und das macht der Heilige Geist. Dass er das
dass du dazugefügt wirst.
Ich würde gerne noch mal, wir haben ja in der letzten Folge über Martin Luther geredet und dass der so gerne sagt, wir müssen mehr Katechismus machen. Wir müssen die Basics müssen wir drauf haben. Und es gibt, ich habe ja letztens bei dir mal den Gottesdienst, ich gucke ja mal so manchmal so sonntags, so wenn, also man hat ja nach dem eigenen Gottesdienst manchmal so einen Down. Man ist einfach
erschöpft. Ja, ich bin auch erschöpft. Das stimmt.
Und ich glaube, Bonhoeffer hat mal gesagt, der Pastor ist nach der Predigt immer der Seelsorge bedürftig. Ist auch eine Weisheit drin. Und wenn es mir, dann gucke ich mir manchmal so an, wie hat der Knut Gottesdienst gefeiert und dann höre ich mir deine Predigt an, das tut mir oft sehr gut.
Ja, aber manchmal auch nur die Hälfte.
Ja, manchmal reicht meine Aufmerksamkeit einfach nicht aus. Aber du hast letztens nämlich einen Teil des kleinen Katechismus, der auch wunderbar hier zu dieser Pfingstgeschichte passt.
Also Luther legt den Katechismus, im Katechismus das Glaubensbekenntnis aus, unterteilt es in drei Teile. Der erste, also ich glaube an Gott den Vater, da geht es um die Schöpfung. Ich glaube an Jesus Christus, da geht es um die Erlösung. Und dann der dritte Teil, ich glaube an den Heiligen Geist, da geht es um die Heiligung. Und das war für mich wirklich meine Entdeckung, dass diese Dreiteilung Sinn macht, weil ich gebe zu, dass für mich eine Zeit lang das so war, alles was mit dem Heiligen Geist, das war so, also ich glaube an Gott und ich glaube an Jesus und dann kommt so das Übrige. Ja, also das Kleingedruckte. Und nein, so nach dem Verständnis ist es anders. Ich glaube an den Heiligen Geist, Doppelpunkt. Und jetzt kommt das, was der Heilige Geist tut, also was seine Werke sind. Und deswegen halte ich als Lutheraner wahnsinnig viel vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der hier hinzufügt. Der Heilige Geist baut die heilige christliche Kirche. Der baut eine Gemeinde, also was ist das, die Gemeinschaft der Heiligen? Der baut eine Kirche, das ist keine Organisation, das ist kein Gebäude, das sind die Menschen, die er zu Gott dazufügt. Durch alle, über alle Ländergrenzen und Zeitgrenzen hinweg. Und dann, wie macht er das? Also wie kommen so ein Penner wie ich da rein? Das sage ich dann mit meinen Konfirmanden, ja. Wie komme ich in die Gemeinschaft der Heiligen? Durch die Vergebung der Sünden. Also da kommen die ganzen Sachen, wo, wenn man sagt, ja, bei euch spielt der Heilige Geist keine Rolle. Doch, ich glaube, dass man überhaupt dazugehört, das ist Wirken des Heiligen Geistes. Und Luther legt das sehr schön persönlich aus. Ich kann es nicht auswendig, aber du hast es da. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft zu Jesus Christus als meinen Herrn kommen und an ihn glauben kann. Aber der Heilige Geist hat mich durch seine Gaben erleuchtet.
Durch das Evangelium.
Durch das Evangelium, berufen. Genau. Und jetzt übernimm du mal meine.
Sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. In welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr.
Das sind für mich die großen und wichtigen Dinge. Und wenn jemand zu mir sagt, ja, du kannst in Zungen reden und kannst du nicht, ja, dann hast du keinen Heiligen Geist in deinem Leben. Da denke ich, Paulus sagt an einer Stelle, dass man nicht sagen kann, dass Jesus der Herr ist, wenn es nicht der Heilige Geist in einem tut. Also natürlich kann man die Worte sagen, aber das zu meinen, dass das Herz das meint, das ist einem Menschen ohne Heiligen Geist unmöglich. Ja, das muss der Heilige Geist schon schenken. Und diese ganzen Sachen, dass man seinen Feinden vergeben kann, dass man lieben kann, wenn man nicht zurückgeliebt und so weiter, das ist alles etwas, wo ich den Heiligen Geist brauche und wo er seine Arbeit tut und weswegen der Heilige Geist eine ganz große Rolle in meinem Denken spielt. Und wenn ich nicht auf den Heiligen Geist vertrauen würde, dann würde ich mich gar nicht auf die Kanzel trauen.
Du hast vorhin ja gesagt, dass Apostelgeschichte 2 mit einer Passivformulierung endet.
Ja.
Es wurden hinzugefügt.
Ja.
Und ihr Lieben, so oft in der Bibel gibt es Passivformulierungen. Ja. Das überliest man immer. Und ich, das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber man kann sagen, guck doch mal, wo sich der Heilige Geist da überall versteckt.
Genau, ja, das ist gut. Ja.
In diesen ganzen Passivformulierungen, ständig kommt davon, man nennt es Passivum Divinum.
Ja, also das göttliche Passiv. Passiv.
Genau. Und überall ist der Heilige Geist am Werk. Tut und macht und wir denken oft, es gibt keinen Raum für den Heiligen Geist. So ein Quatsch, alles macht er. Es gibt keine Gemeinde ohne den Heiligen Geist. Ich finde das so interessant in den alten Dogmatiken. Es gibt dann immer der Teil, irgendwie die Schöpfung und der vom Vater und die Erlösung Jesus Christus. Und dann kommt noch ganz, 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 ganz viel. Und das ist alles die Lehre vom Heiligen Geist.
Ja.
Die Lehre vom Glauben ist Lehre vom Heiligen Geist. Die Lehre von den guten Werken ist Lehre vom Heiligen Geist. Die Lehre von den Gnadenmitteln, Lehre vom Heiligen Geist.
Lehre von der Kirche,
Lehre vom Heiligen Geist. Lehre vom jüngsten Tag und was er da machen wird, Heiliger Geist, mich auferweckt, Lehre vom Heiligen Geist. Hallo, der kommt bei uns nicht vor. Alles der Heilige Geist. Ist nicht herrlich?
Ja, und er kommt aber auch hier vor, indem er Jesus in den Mittelpunkt. Also Jesus ist das, was diese Sachen verbindet und was sie deutlich macht. Also wenn nur dieses Wunder geschehen hätte, dieses Aufsehenerregende, wäre keiner zum Glauben gekommen. Ja, wär nix passiert, die Leute hätten gedacht, die sind besoffen und wären wieder gegangen. Ja, also es hätte an sich nichts geholfen, aber der Heilige Geist bringt Petrus dazu, durch das, die Predigt von Jesus, dass die Leute gerettet und hinzugefügt werden.
In dem Sinne, oh heiliger Geist, bereite
ein Pfingstfest nah und fern.
Mit deiner Kraft begleite
das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen können.
Ja, mein Superintendent. Mein Superintendent hier, Philipp Spieter.
Ja. Okay. Tolles Lied jedenfalls.
Tolles Lied. Wir wünschen euch.
Tolles Gebet.
Ich glaube, nur anderthalb Wochen hin, aber wir wünschen euch jetzt schon mal ein gesegnetes Pfingsten. Und wir freuen uns, wenn wir dann in 2 Wochen wieder mit dabei sind, mit einem Gast. Das wird auch interessant.
Ja, ich freue mich. Tschüss.
Tschüss.